Ja, guten Morgen miteinander. Einige fragten schon wegen meiner neuen Verzierung da. Also damit ihr jetzt nicht die ganze Zeit überlegen müsst, was es da ist, werde ich das Geheimnis lüften. Ich hatte mit Doris eine Diskussion. Nee, beim Holzen hatte ich die Stirn zu weit vorne. Aber wahrscheinlich werde ich es überleben. Ja. Also, eines vom Ersten, was ich in der Früh mache, ist Zeitung lesen. Und oft schon an der Vorderseite sieht man Not, Elend, Katastrophen. Manchmal denke ich, was da in einer Zeitung alles für Ungerechtigkeit, für Elend drin ist. In Bern hatte ich eine Zeitung abonniert, die hatte immer einen Witz. Und der war meistens absolut genial. Das war immer so mein Anker. Und einmal gab es eine Umfrage, weshalb man die Zeitung abonniert hätte. Und ich sagte, ja, wegen des Witzes. Nachher kommt man ins Büro, checkt die Mail und da geht es dann schon viel positiver. Bis dann so von den Missionen oder von anderen Ländern Nachricht kommt, da werden Christen verfolgt. Juden, Moslem, da werden Menschen hingerichtet. Oder dann kommen die Mails vom Ralf, Sexualunterricht in der Schule und Abtreibung und so weiter. Hey, wie geht ihr damit um? Wie geht ihr damit um mit all dem, was da an Leid, an Ungerechtigkeiten auf uns zuströmt? Wie Doris sagte, werden wir einen Mann betrachten, den Daniel. Der lebte 600 vor Christus. Und Gott hat ihn nach Babylonien geschickt. Und Gott selber beschreibt die Stadt. Ihr habt es auf dem Flyer. Er sagt, das ist die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und genau da hinein schickt Gott Daniel in die Mutter von allem Terror, von aller sexuellen Gewalt, von aller Ungerechtigkeit, von allen Gräuel in die Mutter, da voll ins Zentrum. Daniel war etwa 15, als das passierte. Und das Erste, was man machte, war, er musste einen neuen Namen tragen, weil das EL am Schluss von Daniel heißt Gott. Und das ging gar nicht. Nichts darf an Gott erinnern. Der muss raus. Und er musste sich Belsazar nennen. Das war ein schrecklicher Gott, der Hauptgott der Babylonier. Daniel war nicht der Einzige, der nach Babylonien kam. Es wurden viele Juden da verschleppt. Und die lebten äußerlich viel edler. Aber die allermeisten hatten total Mühe mit Gott. Wie kann Gott das zulassen? Wo ist er? Wieso hilft er nicht? Grob gesagt hatte Daniel also zwei Arten von Menschen um sich. Solche, die die Gottlosigkeit ganz offen lebten, die Götzenkult, die Abschaum, und solche, die äußerlich viel besser waren, viel besser lebten, so muss man sagen, aber absolut haderten mit Gott. Und ich finde, das Vorrecht, das wir haben durch die Bibel, wir sehen, dass unsere Probleme heute also nicht neu sind. Was wir heute in der Zeitung lesen, gab schon 600 vor Christus. Diese Not, das stimmt nicht, dass früher alles besser war. Und wenn wir umgeben sind mit Menschen, die sagen, ja, wo ist denn Gott? Und ich bin enttäuscht von Gott. Dann gab es das schon damals. Aber wozu schickt uns Gott genau da hinein, genau in diese Sache? Er hätte doch Daniel auch irgend auf eine Insel schicken können, wo er Frieden hätte. Einen schönen Strand. Ich will das am größten Beispiel, dem uns erläutern, dass es gibt. Wir feiern bald Ostern. Und an Karfreitag passierte der größte Angriff, den Satan je machte. Und ich kann mir vorstellen, als Jesus dann endlich tot war, hat er gejubelt. Endlich habe ich diesen Jesus, endlich ist er tot. Endlich habe ich gesiegt. Es hat sich gelohnt, so viel zu investieren, dass der jetzt weg ist. Und was machte Gott? Er machte aus diesem größten Angriff den größten Sieg, den es überhaupt gibt. Nämlich, dass durch den Tod Jesu die Schuld in Frage geklärt ist. Er die Schuld, unsere Schuld auf sich nahm und durch die Auferstehung diese Kraft Jesu in uns leben kann. Und das ist Gottes Prinzip. Der Teufel greift an und seine Vision ist, aus jedem Angriff wird ein Sieg. Oder viele Christen denken, ja, da ist Gott und da ist der Teufel. Ja, Gott ist schon etwas stärker, aber da ist immer ein Kampf. Und Gott muss sein Territorium immer verteidigen. Also das ist Schwachsinn, das hat nichts zu tun mit dem, was die Bibel sagt. Laut der Bibel ist der Teufel besiegt, der hat keine Chance gegen Gott. Er ist besiegt, ein für alle Mal. Da findet kein Kampf statt, der hat stattgefunden. Aber der Teufel bekommt immer wieder Sondergenehmigungen von Gott, dass er angreifen darf. Aber das muss alles wird kontrolliert von Gott. Gott ist der, der regiert. Und der Teufel möchte uns angreifen. Und Gott erlaubt es. Aber jedes Mal, wenn er es erlaubt, ist Gottes Ziel, dass ein Sieg daraus wird. Und das sehen wir ganz eindrücklich im Buch Daniel. In Kapitel 1. Die jetzt das vorgelesen haben, also bis heute, die haben einen Vorteil, aber ich denke, die anderen verstehen das auch. Da kommt Daniel als Kriegsgefangener mit anderen Juden zusammen und dann werden er und drei weitere Juden auserkoren, um eine dreijährige Ausbildung zu machen, um nachher mal Nebukadnezar, dem Weltherrscher, dienen zu können. Das ist ja super. Und das nächste tönt auch gut. Damit sie gut ausschauen und wirklich gesund werden, mussten sie alles essen, was der König aß. Aber da gab es ein Problem. Unter diesen Speisen gab es auch Speisen, die sie als Juden nicht essen durften, wegen der rituellen Reinheit vor Gott. Und das war jetzt so ein Angriff vom Teufel. Und jetzt die Spannung. Was machen wir jetzt? Soll ich als 15-Jähriger mich weigern, dem Weltherrscher gegenüber und sagen, das mache ich nicht, das esse ich nicht? Das bedeutet wahrscheinlich der Tod. Oder soll ich einen Kompromiss machen? Ja, ich esse dann halt nicht so viel. Daniel macht keinen Kompromiss. Er geht zu seinem Vorgesetzten und sagt, ich will das nicht essen. Und dann schließt er sich zusammen mit seinen Glaubensgeschwistern. Und das belohnt Gott, greift ein, die machen einen Test, also dass die nur Gemüse und Wasser essen, Wasser trinken, Gemüse essen. Und Gott stellt sich dazu, greift ein und schon nach 10 Tagen sehen die viel gesünder aus als die anderen. Und dann gibt Gott noch einen drauf und dann steht, all die 4, die waren 10-mal weiser als alle anderen. Das heißt, der Teufel wollte sie verführen. Aber Gott ließ es zu, weil er einen Sieg dahinter sah. Aber das seien natürlich nicht, das seien die 3 nicht, wenn man, oder die 4, wenn man da drin ist. Man sieht nur, wow, da muss ich einen Kompromiss machen. Und sie entscheiden sich, nein, ich mache keinen Kompromiss. Sie machen einen Glaubensschritt. Gott stellt sich dazu und der König und andere erkennen Gottes Größe. Kapitel 2. Da hat Nebukadnezar einen Traum. Niemand kann ihm sagen, was er geträumt hat, noch die Deutung. Und er sagt, okay, ich bringe alle Weisen um. Betrifft auch Daniel und seine Freunde. Daniel wagt einen Glaubensschritt und sagt dem Nebukadnezar, ich werde dir den Traum deuten und was du geträumt hast. Aber dann rennt er zu seinen Glaubensgeschwistern und sagt, hey, bitte hilf, bete mit. Ich brauche irgendwie eine Antwort. Ich weiß doch den Traum auch nicht. Er macht einen Glaubensschritt, also da kommt der Angriff. Er macht einen Glaubensschritt und Gott greift ein, zeigt dem Daniel, was Nebukadnezar geträumt hat, zeigt die Deutung und Nebukadnezar erkennt, wow, dieser Gott von Daniel, der ist größer als alle anderen Götter. Und er setzt Daniel ein über das Reich Babel und Daniel geht wieder zum Glaubensgeschwister oder setzt sich für die ein und sagt, hey, Nebukadnezar, setzt die anderen auch ein, die Glaubensgeschwister. Und hier sehen wir, Gott kennt kein Einzelchristentum. Gott möchte durch uns Siege erringen, aber nicht durch jeden Einzel, sondern als Gemeinschaft. Da gibt es auch in Bezug auf Gemeinde viele Missverständnisse. Manchmal denken die Leute, ich sollte eigentlich zur Gemeinde gehören, ganz, weil es die Gemeindeleitung wünscht. Natürlich wünschen wir das, aber der größte Verlust hast du, wenn du nicht im Zentrum der Gemeinde bist. Du verlierst etwas. Natürlich, wir verlieren auch. Wir verlieren deine Art, deine Person, deinen Beitrag. Aber du bist der, der sich vor allem beschneidet, der Leidtragende. Und wenn du in einer Schule bist, wo es irgendwo noch einen Christen gibt, vielleicht in einer Parallelklasse oder so, dann bete für diese Christen. Triff dich mal. Vielleicht könnt ihr sogar zusammen beten. Wenn es auf der Arbeitsstelle, in der Firma irgendwo noch einen Christen gibt, dann schließ dich zusammen. In das Weltreich Babylonien, das nichts von Gott wissen wollte, schickte Gott 4 Leute und die kehrten das ganze Reich um. Aber sie hielten zusammen und sie machten es gemeinsam. Kapitel 3. Nebukadnezar hat offensichtlich vergessen, was Gott getan hat. Und er lässt eine 30 Meter hohe Statue errichten, ein Götzenbild aus Gold. Und er gibt den Befehl, jeder, der das nicht anbetet, wird verbrannt im Feuerofen. Sind die voll in einer Herausforderung. Was wollen wir tun? Natürlich, wir könnten ja niederknien und trotzdem unseren Gott anbeten. Wir müssen ja nicht den Götzen anbeten. Aber sie wussten, wenn wir uns weigern, niederzuknien, dann bedeutet es unser Tod. Und sie weigern sich. Und dann wird Nebukadnezar so richtig wütend. Und er gibt nochmals eine Chance, großzügigerweise. Er gibt ihnen eine Chance, Kapitel 3, Vers 16. Da gaben sie zum König folgende Antwort. Sie geben eine Chance und sagen, er gibt ihnen eine Chance und sagt, ihr habt nochmals eine Gelegenheit, die letzte Gelegenheit. Entweder ihr kniet jetzt runter, oder ihr landet im Feuerofen. Und jetzt die Antwort, 3, Vers 16. Da gaben sie dem König folgende Antwort. O König, wir haben es nicht nötig, darauf viel zu erwidern. Wird dein Befehl ausgeführt, also wir in den Feuerofen geworfen, So kann unser Gott, den wir verehren, uns aus dem brennenden Feuerofen retten. Tut er es aber nicht, so sei dir, o König, kundgetan, dass wir deinen Gott doch nicht verehren und das goldene Bild, das du errichtet hast, nicht anbeten werden. Also die wussten nicht, ob Gott hilft oder nicht. Aber sie standen da und sagten, und egal, dann kostet es uns halt das Leben, aber anbeten werden wir dich und diese Statue nicht. Das sind Männer. Die haben Rückgrat. Vor 6 Jahren gründete ein Iraner eine Gemeinde in Deutschland. Unterdessen haben sie 400 Leute in der Gemeinde, 100 davon sind Deutsche. Und dann wurde dieser Iraner gefragt, ja, was ist euer Geheimnis, wie hast du das gemacht oder was ist da? Und dann sagte er, wenn ich im Iran von Jesus weitersagte, dann war das jedes Mal unter Lebensgefahr. Ich wusste nie, bringen Sie mich jetzt um dafür. Und schlussendlich musste ich auch fliehen wegen dem. Und dann sagte er unter Tränen, aber was ich nicht verstehe ist, dass in Deutschland die Leute nicht von Jesus erzählen. Was kann denen passieren? Und hier haben wir ein Beispiel. Die stehen hin und sagen, okay, dann kommen wir halt um. Wir wissen es nicht, ob wir umkommen. Ein Angriff. Sie stehen hin und sagen, wir machen keine Kompromisse. Es gibt einen Tumult, nämlich Nebukadnezar wird noch wütiger, lässt den Ofen 7-mal heißer machen, schmeißt die rein und Gott offenbart sich. Nebukadnezar sieht plötzlich, da ist ja noch ein Vierter drin, da ist ja noch ein Engel. Und er erkennt Gott in einer Art und Weise, wie es ohne diesen Angriff vom Teufel nicht möglich gewesen wäre. Und so sehen wir, Gottes Ziel ist immer, vom Angriff zum Sieg zu kommen. Und ich glaube, auch für die drei war es eine unheimliche Gotteserfahrung. Die haben nicht mal nach Rauch gerochen, heißt es. Kapitel 4, was denkt ihr? Was ist das Prinzip in Kapitel 4? Genau gleich. Es kommt eine Versuchung, eine Glaubensherausforderung. Die stellen sich. Daniel stellt sich dir. Er macht einen Glaubensschritt. Gott offenbart sich und noch mehr Menschen erkennen Gott. Angenommenes Licht bringt mehr Licht. Wie denkt ihr Kapitel 5? Genau gleich. Es kommt eine Versuchung, eine Herausforderung. Daniel stellt sich, macht einen Glaubensschritt. Nach dem Glaubensschritt offenbart sich Gott, er greift ein. Und die Leute, noch mehr Leute erkennen Gott. Da erkennt es Belsatzar, aber das ist auch interessant. Er erkennt zwar Gott und sagt, ja, jetzt habe ich gesehen, dass das der Größte ist. Aber umkehren tut er doch nicht. Sein Leben ändert er nicht. Und das ist manchmal auch eine Realität. Aber das ist dann nicht mehr unsere Verantwortung. Wenn eine Herausforderung kommt, ein Angriff, eine Not, eine unverständliche Sache, dann sind wir in Gefahr zu sagen, boah, jetzt ist Satan am Werk. Und wie so eine Maus sind wir dann nur die Schlange. Aber das Buch Daniel gibt uns eine größere Perspektive. Satan ist am Werk, solange Gott die Erlaubnis dazu gibt. Und immer wenn er die Erlaubnis dazu gibt, sind es für uns vorbereitete Werke, um zum Sieg, einen Sieg daraus zu machen. Und dann müssen wir schauen, dass wir diese Perspektive nie aus den Augen verlieren. Kommen wir zu Kapitel 6. Da lese ich die ersten Verse, Kapitel 6. Der Meder Darius übernahm die Reichsherrschaft im Alter von 62 Jahren. Er hielt es für richtig, über das Reich 120 Statthalter einzusetzen, die über das ganze Land verteilt werden sollten. Über diese setzte er 3 Oberstatthalter ein, von denen Daniel einer war. Daniel überragte wieder alle anderen Statthalter und Minister, weil Gottes Geist in ihm war. Der König ging mit dem Gedanken um, ihm die Verwaltung des ganzen Reiches zu übertragen. Da suchten ihn nun die Oberstatthalter und suchten einen Vorwand zur Anklage gegen Daniel. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges bei ihm entdecken. Er war treu und in jeder Beziehung zuverlässig. Es war ihm keine Verfehlung nachzuweisen. Da sagten jene Leute: Wir werden an diesem Daniel keinen Vorwand zur Anklage finden, höchstens im Blick auf seine religiöse Haltung. Darauf begaben sie sich eilig zum König und sagten zu ihm: König Darius, du mögest ewig leben. Alle Oberstatthalter und alle Statthalter und Beamte machen dir gemeinsam einen Vorschlag, eine königliche Verordnung zu erlassen und folgendes Verbot aufzustellen. Jeder, der im Verlauf von 30 Tagen eine Bitte an irgendeinen Gott oder einen Menschen richtet, außer an dich, o König, soll in die Löwengrube geworfen werden. So erlass denn, o König, dieses Verbot und fertige darüber auch eine schriftliche Urkunde an, die nach dem unwandelbaren Gesetz der Meder und Perser nicht rückgängig gemacht werden kann. Darauf ließ der König Darius diese Verordnung und fertigte auch eine schriftliche Urkunde darüber an. Als nun Daniel erfuhr, dass diese Urkunde verfasst sei, ging er in sein Haus, wo er in seinem Obergemach Fenster hatte, die nach Jerusalem hin offen standen. Dort warf er sich täglich 3-mal auf die Knie, betete und lobte seinen Gott, wie er es auch sonst immer getan hatte. Also wo Erfolg ist, sind Neider. Aber was mich da zuerst fasziniert ist, jetzt ist der Drittoberste eines Weltreiches, dieser Daniel. Und der hat die Zeit, 3-mal am Tag zu beten. Dann denke ich, wenn ich denke, ich habe keine Zeit, ist das fast irgendwie peinlich, weil der hat bestimmt tausende Dinge zu erledigen, die dringend waren, das waren Nöte, da waren Entscheidungen und alles war da. Aber irgendwie, der kann es. Und mich motiviert es zu sagen: Hey Jesus, ich habe keine Zeit, aber wenn du Daniel die Zeit geschenkt hast, Daniel, der als Dritter über ein ganzes Reich war, dann bitte kannst doch du auch mir die Zeit schenken. Also es war seine Gewohnheit zu beten. Und jetzt kommt die Herausforderung. Du musst nur 30 Tage lang nicht beten, dann ist alles vorüber. Ja, was ist das 30 Tage? Nachher, wenn du denkst, ein Jahr oder so, oder 10 Jahre. Und Daniel sagt: Lieber bin ich Tierfutter, als dass ich 30 Tage nicht bete. Das ist doch krass. Als Gemeindeleitung freuen wir uns sehr, dass viele von euch treu beten. Einige beten täglich als Ehepaar, einige beten in Zweierschaft, in Gruppen. Ganz herzlichen Dank. Wir sind überzeugt, ohne Gebet, das sind wir so begrenzt. Raphael erzählt eben bei Ihnen auf den Philippinen ist immer das Motto, wenn wir arbeiten, arbeiten wir. Wenn wir beten, arbeitet Gott. Und er sagt, so viel habe ich im Leben lang noch nie gebetet. Und die beten überall und Autos und Stunden. Ich glaube, bei uns, oder es ist nicht bei uns, es ist ganz wichtig, dass wir in der Gemeinde auch einen Platz haben, wo wir als Gemeinde beten. Und damit es nicht zu viele Termine werden, haben wir es aufgeteilt, dass eine Woche immer Kleingruppe ist und eine Woche ist Dienstagsgottesdienst und da beten wir 50 Minuten als Gesamtgemeinde. Mein größter Kummer, meine größte Not in Bezug auf unsere Gemeinde ist, dass da vielleicht ein Viertel der Gemeinde kommt und drei Viertel nicht. Im Flyer ist euch vielleicht aufgefallen, wie finanziell, wie Gott uns geholfen hat. Das heißt, ihr habt alle so viel dazu beigetragen. Wir hätten alle anders gehabt, andere Sachen gehabt, um das Geld auszugeben. Aber wir haben es zusammengetragen und es steht schon viel, viel besser als Anfang Jahr. Und auch da ganz herzlichen Dank. Und mir kommt dann der Gedanke, und jetzt tun wir so viel Geld und ihr habt so viel Geld auch mitgespendet. Aber es ist krass, was nützt es, wenn wir so viel Geld fürs Gebäude, für Georg und mich ausgeben, aber nicht als Gemeinde zusammen beten. Ich würde es so zusammenfassen. Also da ist die Gemeinde, also als Gesamtgemeinde. Und da ist jeder Einzelne. Und als Gesamtgemeinde stecken wir in einer Sackgasse. Das heißt nicht, dass Gott nicht viel Wunder tut. Auch was Georg am Anfang sagte. Oh Doris, Gott, wir erleben Gott. Aber ich glaube, es ist immer nur hier, in diesem Stress, und da erleben wir Gott. Aber wenn wir Gott als Gemeinde zusammen bestürmen, dann könnte viel mehr passieren. Es passiert schon hier viel. Aber ich glaube, es ist immer gedeckelt. Und Jesus sagt, oder Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Auf der anderen Seite ist da jeder Einzelne. Und das ist die Arbeit. Man muss einfach arbeiten. Der Chef sagt ja, Dienstag musst du länger arbeiten. Oder du musst generell dann arbeiten. Oder das ist Familie. Ja, wir können die Kinder nicht einfach alleine lassen. Oder irgendwo muss man Sport machen, sonst, das ist wichtig, oder sonst irgendwie eine Erholung. Also das sind all die Unmöglichkeiten, die ja Gründe sind, um nicht zum Gemeindegebet zu kommen. Und ich verurteile die nicht. Aber ich möchte drei Vorschläge machen, oder vier. Dass, wenn du viele Gemeindetermine hast, also da am Dienstag ist eben Kleingruppe und Gottesdienst und hast am Donnerstag noch etwas und am Freitag auch noch etwas, dass du dir immer überlegst, bevor du etwas annimmst, kann ich das zusätzlich zum Dienstag annehmen? Und wenn nicht, dann streich es und sag, es tut mir leid. Ich würde gerne, aber dann kann ich nicht mehr zum Gebet kommen. Dann streich es mit gutem Gewissen. Der zweite Vorschlag, wenn du nicht jetzt auf 7:30 kommen kannst, komm auf 8:30. Wir haben immer den ersten Teil Lehre und dann Gebet. Dann komm auf das Gebet. Wenn wir 50 Minuten lang zusammen beten, das wird verändern. Und es ist super, wenn du da kommst. Der dritte Gedanke, gib's ab. Sag zu Jesus, du hast ein Problem, nicht ich. Du hast ein Problem, weil von der Bibel her ist das so wichtig, dass ich dabei bin, aber ich kann nicht dabei sein. Bitte löst du das Problem. Es ist nicht mein Problem. Doris und ich erlebten das, als die Kinder klein waren. Wir kamen nach Vorarlberg, aber hatten ja keine Verwandten und Großmutter und so. Und am Anfang, die Leute, die wir kannten, die gingen auch zur Gemeinde, also die konnten wir nicht fragen. Das heißt, wir hatten ein Problem. Jesus hatte ein Problem. Aber wir sagten, wir wollen hier, Jesus, mach eine Lösung. Und Gott hat so Geniales geschenkt. Und allermeist konnten wir zusammen hin und wir haben als Ehepaar profitiert, weil wir konnten wieder austauschen, wir haben das gemeinsam erlebt. Und im Rückblick bin ich absolut überzeugt, den Kindern hat es total gut getan. Die Kinder haben sich besser entwickelt, wahrscheinlich als wenn immer jemand von uns da zu Hause gewesen wäre. Und der vierte Vorschlag ist, schaut in der Kleingruppe, wie ihr euch helfen könnt, auch füreinander beten könnt, dass ihr das ganze Kleingruppe bekommen könnt. Wenn jetzt so Gemeinde für dich etwas Neues ist, dann denkst du, das ist jetzt aber etwas komisch, das ist jetzt etwas Druck. Ich möchte das kurz erklären. Wir glauben, dass es einen Teufel gibt. Und dass er uns angreift. Aber wir glauben, wenn eine Gemeinde betet, dass der Teufel zittert. Und dass der Teufel weiß, er hat keine Macht. Und deshalb wird er alles tun, um das Gebet zu verhindern. Genau am Dienstag wirst du Kopfschmerzen haben. Genau am Dienstag bist du so müde. Genau am Dienstag ist irgendetwas los, was dich hindern würde, da zu gehen. Weil der Teufel weiß, wenn er die Gebetsstunde hat, dann ist der Motor weg. Er möchte möglichst viel hin und dann hat er den Motor, weil das ist der Motor der Gemeinde. Und jetzt, was ich sage, sage ich nicht aus dem Gesetz, jeder muss jetzt jedes Mal hier sein, sondern ich sage es nur, prüft, nicht jedes Hindernis ist die Stimme Gottes. Vielleicht ist es einfach eine Versuchung und es ist dran, einen Glaubensschritt zu tun. Aber vielleicht ist es auch dran, zu Hause zu bleiben. Wir sind nicht unter einem Gesetz. Aber mir fiel es ein, als ich über Daniel nachdachte, der sagt, ich verzichte lieber auf das Weiterleben. Ich sterbe lieber, als ich bete, ich setze mein Gebet 30 Tage aus. Wenn wir am Ende dieser 6 Kapitel schauen, dann haben 3 Weltherrscher Gott auf ganz neue Arten kennengelernt. Und wie kam es dazu? Gott schickte 4 Männer mitten in das Chaos, mitten in diese verdorbene Welt. Der eine 15-Jährige. Wisst ihr, was eine Zeit lang Daniels Aufgabe war? Ich habe das noch nie bewusst gelesen, oder als ich das gelesen habe, habe ich laut rausgelacht. Ihr habt es im Flyer. Er wurde zum Obersten der Wahrsagergeister, der Beschwörer, Sterndeuter und Zeichendeuter eingesetzt. Also viele Christen haben Angst vor Wahrsager und Beschwörer. Aber ich glaube, sie geben Satan viel zu viel Ehre. Dann verlieren wir den Überblick. Ich glaube, aus Gottes Perspektive war, da gibt es Wahrsager und Beschwörer, und dann setzen wir Daniel drüber als Chef über die. Der hatte keine Berührungsängste. Und Daniel hatte auch keine Berührungsängste, oder mindestens steht nichts davon. Das heißt, da ist unser Platz. Im Chaos, in der Not ist unser Platz, da sind wir zu Hause. Weil Gott möchte uns da brauchen, dass daraus ein Sieg wird und sein Licht leuchtet. Aber drei Spielregeln hat Daniel eingehalten. Er hat sich immer, wo es ging, mit den Gläubigen zusammengeschlossen und nicht alleine gekämpft. Er gab dem Bibellesen und was wir ab Kapitel 16, dem Gebet und ab Kapitel 16, wir dem Bibellesen größte Priorität. Bibellesen, Gebet war seine ganz große Priorität. Und das Dritte, er lebte einfach kompromisslos, wodurch es dann jedes Mal zum Eklat kam. Und Gott tat dann den Rest. Offenbarte sich und sein Reich wurde verbreitet. Ich möchte, dass wir aufstehen und ich möchte einfach jetzt das Gott hingeben, das, was wir gehört haben und dass wir beten und so die Predigt abschließen. Ja, danke, Jesus Christus, dass wir einfach sehen dürfen, jedes Mal, wenn wir Zeitung lesen, wissen dürfen, wenn wir all das Chaos, die Not sehen, genau da ist unser Platz. Genau da willst du uns haben. Und wir sind nicht die Ersten. Schon vor 2600 Jahren sah es so aus. Aber es ist dein Platz für uns und du willst Großes tun. Und du kannst schenken, dass wir auch als Gemeinde noch ganz andere Dimensionen erleben, wie Licht durch uns rausgeht, weil wir einfach kompromisslos hinstehen, jeder in seiner Situation. Und du siehst, wie hart das sein kann. Und wir bitten jetzt füreinander um Kraft, dass du Gnade schenkst, dass du jedem Kraft gibst im Alltag, vielleicht schon heute Nachmittag, wieder eine volle Herausforderung. Morgen in der Arbeit, in der Schule, voll die Herausforderung. Schenk, dass wir Glaubensschritte machen und dass wir erleben, wie du dann eingreifst und dein Licht in die Welt kommt. Herr, wir bitten dich um viel Kraft. Danke für jede Person und danke, was du alles geschenkt hast und auch für die Treue jedes Einzelnen. Und du kannst jetzt einfach weiterwirken, da wo du willst. Auch all die Kleingruppen, die das Thema vertiefen, segne sie, dass sie tief gesegnet sind, eine Begegnung mit dir haben und es uns noch näher zu dir bringt. Danke dafür. Amen.